Warnung: Das folgende Programm ist eine Unterhaltungssendung. Die Gedanken, Ansichten und Meinungen der Hosts und ihrer Gäste sind nicht immer ernst gemeint. Zu Risiken und Nebenwirkungen gehören unter anderem Lachen, Wut oder andere starke Emotionen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Genießt die Show.
Ja, geil, Jakob. Schön, dass wir es schaffen in unserem busy Kalender, ey. Gerade aus dem Flieger gestiegen, Fotos gemacht für den NBA-Start. Du wahrscheinlich auch noch gar nicht so lange wieder zu Hause.
Oh, warte mal. Ich glaube, da habe ich gerade sogar auf Social Media was gesehen. Hier, unser Dream Team. Ist das das Bild, das ihr gerade gemacht habt?
Das war das Bild, das haben wir gestern Abend um 21 Uhr gemacht oder so. Ja. Ja.
Ah, und du, das ist deine Moderationscrew für NBA dieses Jahr?
Genau, das ist die neue Crew, die wir am Start haben. Okay. Ireti Amoyu, Alex King, Patrick Femerling, den Rekord-Bundesligaspieler, den Rekord-Nationalspieler und eine taffe Frau, die sich mit uns Idioten umgeben muss und uns handeln wird müssen. Okay. Genau, das war das. Aber das steht heute Nacht an. Ich gehe jetzt gleich schlafen nach unserem Podcast und dann und dann mache ich mich wieder auf den Weg zur Arbeit. Das ist heute ein taffes Programm.
Hat die NBA-Season schon angefangen?
Heute Nacht ist tatsächlich Banner-Ceremony in Denver. Nikola Jokic muss sich kurz vom Pferderennen trennen, um ein bisschen Basketball zu spielen. Ey, aber was lustig war, das wollte ich dir eigentlich erzählen. Ich habe im Flieger, ich bin jetzt aus Berlin zurückgeflogen, hin mit der Bahn, zurück mit dem Flieger, weil ich dachte jetzt schneller. Trugschluss. Malik Ngandeo, der Junge, ist hinter mir eingestiegen und sagt so, sag mal, du bist doch Icke. Und dann gucke ich so seine Hand und der hatte einfach sein Shoulderpad in der Hand, ist damit in den Flieger eingestiegen und sage, yo, bin ich. Und Berlin Adler Spieler, Franzose, war einfach in seinem Leben zu faul, sich einen deutschen Pass zu besorgen und spielt für die französische Nationalmannschaft und fliegt jetzt zum Spiel gegen Serbien.
Real quick, super Spezialisten kenne ich auch. Unter anderem.
Ehrlich?
Unter anderem, wenn ich mich richtig, ich muss diese Story erzählen, jetzt wo du gerade dieses Thema ansprichst. Ich hoffe, ich erinnere mich korrekt, weil ich habe beim letzten Mal eine Story erzählt mit meinem Kollegen Jan. Der Jan hat mir direkt geschrieben, hat gesagt so, also die Story passt, hat alles ungefähr gepasst, aber hier waren zwei Details falsch. So wie ich mich erinnern kann, war ich, bevor ich in die USA gegangen bin, 2013, zum ersten Mal in meiner Karriere nominiert für die Jugendnationalmannschaft. Ja.
Oh, okay.
Zu der Zeit war es so, also ich habe in einem Verein gespielt, wo wir als Team einfach nicht zu den Landesauswahlcamps gegangen sind. Ja, das war uns zu uncool, hatten wir keinen Bock drauf. Ja. Ja, Scorpions waren da in unserer eigenen Welle. Und als wir endlich gegangen sind, ja, dann war das Ganze sehr cool. Also ich hätte echt von vornherein gehen sollen. Ja, diese Jugendländerturniere, die im deutschen Football stattfinden, sind ziemlich cool. Also jeder Bundesstaat macht eine Footballmannschaft sozusagen aus den besten Spielern in dem Bundesstaat.
Bundesstaat, ich liebe dich, ja.
Das ist das Wort, oder? Wie heißt das?
Ich glaube, wir sagen eher Länder, Bundesländer. Bundesländer,
ja, Bundesländer, sorry. Bundesländer.
Aber ist egal, das ist süß. Mach weiter, einfach weiter. Nicht von mich wieder einbremsen lassen von mir und meiner Zwillinge Paule.
Jedes Bundesland macht ein eigenes Footballteam und dann spielst du ein Jugendländerturnier, wo du an einem Wochenende wie ein Turnier eben spielst gegen die ganzen Mannschaften. Am Ende gibt es ein Finale.
Und so wird die Mannschaft dann ausgewählt oder bestimmt, wer eligible ist oder wer dabei ist.
Also nicht ganz. Jeder weiß eben, dass die Nationalmannschaftstrainer generell, also während der Saison scouten die, glaube ich, nur in Norddeutschland. Ja. Wir haben diese Scouts im Süden.
Okay, was?
Wir haben diese Scouts im Süden nie gesehen. Ja. Also die Scouts, die sind nie zu irgendwie unseren Spielen gegen Schwäbisch Hall oder sowas gekommen. Die waren immer in Nordrhein-Westfalen unterwegs, ja, und Berlin, da, wo halt Björn und Kasim spielen, weiß man, deswegen waren die Jungs immer bei den Nazis auch dabei früh. Aber beim Jugendländerturnier weißt du eben, dass die Nationalmannschaftscoaches auf jeden Fall da sind. Das heißt, es ist für dich so eine Möglichkeit, dich zu präsentieren, deinen besten Foot forward zu bringen, ja, und ein bisschen eben dich für die Nationalmannschaft zu empfehlen, ja. Und ich habe das endlich geschafft. 2013 wurde eingeladen. Dann der Prozess läuft so, dass du hast erstmal einen recht großen Kader, ja, mit einem Haufen Jungs, ein großes Camp, machst du es, dann wird er ausgewählt, dann geht es, für eine Woche waren wir, glaube ich, in einem Trainingslager, auch irgendwo in Norddeutschland,
Sag noch kurz die Frage, Zwischenfrage muss ich stellen, ja, weil wir NFL-Interessierten, großer Kader, ja, sind jetzt in meinem Kopf 80 Leute. Das kann ich mir aber im deutschen Football überhaupt nicht vorstellen. Reden wir einfach über einen vollen Kader.
Das waren, 50, 60, das waren mehr, das waren glaube ich sogar 120 wirklich? Kids oder sowas. Ja, 100,
wow,
beim,
okay,
also beim krass, ersten, also
wirklich viele.
Das allererste war sozusagen in ein Tag, wo einfach aussortiert wurde. Ja, da waren glaube ich Minimum 200, 300 Leute dabei, ja. Und da, Alter, wurde dann, genau, da wurde dann runter rausgewählt und ja. Long story, okay, short, ja, als wir bei diesem einwöchigen Haupttrainingslager dann waren, ja, da habe ich da eben, zum einen, du lernst über diesen ganzen Prozess einfach einen Haufen Jungs kennen, ja, die wie Gleichgesinnte, ja, die eben viel in Football investieren. Viele von den Jungs sind jetzt entweder immer noch in der ELF unterwegs oder man kennt sich, ach, eben krass, einfach noch. Genau.
Ja.
Und da habe ich einen anderen, ich habe Linebacker zu der Zeit gespielt, ich habe da einen anderen jungen Linebacker kennengelernt, ja.
Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Cooler Typ, ja, immer ein Lachen auf dem Gesicht. Namens Chris Izala, ja, der auch dabei war bei diesem deutsche Nationalmannschaftstrainingslager Camp etc.
Ja.
Und ja. Also wir waren die zwei Starting Linebacker, ganz klar, ja, wir waren viele andere Jungs dabei, die auch sehr talentiert waren, aber wir waren glaube ich so die Frontrunner. Am Ende war es dann aber so, dass ich eben, bevor wir als Nationalmannschaft jemals aufgelaufen sind, bin ich in die USA abgehauen. Ja, war im Sommer dann weg auf einmal. Und
bis an die Highschool,
ja. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, und ich hoffe, ich hole mir jetzt nicht irgendwie die Behörden auf den Hals, aber zu der Zeit hatte Chris, glaube ich, nicht mal einen deutschen Pass gehabt und durfte dann deswegen, glaube ich, nicht spielen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nein,
weil er eben auch wirklich? Einer von den Experten war, der irgendwie sich nie um den deutschen Pass gekümmert hat. Ja. Ich hatte und dann glaube ich deswegen, geil, also ich hoffe, ich kriege die Story richtig zusammen, ja, aber ich glaube,
der war also, aber das ist denn so, ich verstehe das so, dass eigentlich gemerkt wurde, Alter, den wollen wir, und ja, dann hat der Coach gesagt, so Chris, wie sieht's denn aus, und dann hat er gemeint, ach so,
exactly.
Das ist einfach so geil.
Also, das geile passiert Geschichte. Passiert im Jugendfootball immer mal wieder, dass du Jungs hast, die du sagst, hey, der spielt in der Nationalmannschaft, und dann ja, redest du mit dem, ja, und auf einmal hat er irgendwie den deutschen Pass sich nie drum gekümmert. Und dann guckt der Coach dumm aus der Wäsche.
Ja, geil, ey. Okay, also hast du das mitbekommen? Hat er mal Nationalmannschaft, hat er dann schon gemacht, oder?
Wie ich glaube, mittlerweile hat er auf jeden Fall den deutschen Pass, und er war, glaube ich, auch noch ein Jahr länger als ich dann im Jugendfootball unterwegs.
Im Jugend mit dabei.
Ja, mhm. Genau. Also ich war, glaube ich, derzeit schon. Mal. Schon ein bisschen älter, ja, Mann, aber es ist wild, was im Jugendfootball so passiert, Mann. Ich sag's dir, gerade dieses Jugendländerturnier, das sind ein paar der besten Memories, die ich, glaube ich, im Football hab, Mann, weil du fährst da mit einer Mannschaft, ja, aus Jungs, weißt du, Mann.
Ah, das glaube ich.
Ihr lernt euch über diese Auswahlcamps kennen, und dann sind es eben nicht nur Stuttgarter, ja, sondern auch irgendwie Mannheimer und dies und das. Und die packen euch alle zusammen in den Bus, und ihr fahrt irgendwie nach Hamburg und spielt dann gegen Berliner und Nordrhein-Westfalen und ja, Sachsen und
saugeil. Wer waren die härtesten Hitter? Saarland. Also klar, ist eine ganz andere Zeit, aber wer waren die härtesten Hitter so in der Jugend? Oder wer war cool, wer war fies?
Ich würde sagen, die Frontrunner, ja, die Frontrunner bis zum heutigen Tag ist immer eigentlich Baden-Württemberg gegen Nordrhein-Westfalen gewesen. Ja, das war irgendwie immer das Finalspiel. Bayern war auch noch sehr solid. Aber viel gerade so Saarland, weißt du, mein, die haben halt einfach, die haben nicht genügend Jungs gehabt, ja. Saarland war zu
da
small.
Da hätte ich gespielt. Da wäre ich der Outside Linebacker gewesen.
Berlin, Potsdam und Hamburg und sowas, das war alles, es war alles nichts. Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind, glaube ich, echt so die Top-Mannschaften gewesen immer.
Ja, NRW einfach, glaube ich, die schiere Masse an Menschen, die dort leben, und ich sage, wie das ist, Baden-Württemberg einfach die nötigen finanziellen Mittel, da werden die Pets schon mit 11 gekauft. Genügend Leute, die sich den Staff leisten können. Oh, der Schwabe. Das geht doch, würde ich sagen.
Wir waren auf jeden Fall best dressed Team waren wir auf jeden Fall. Ja, wenn die Barbie Lions kommen, we are the Lions.
Geil.
Wenn die Lions kommen, Digga, wir waren in Black and Yellow. Wir sahen schon ganz schön gut aus.
Geil.
Die Nordrhein-Westfalen Green Machine, die haben auch echt einige, da haben einige Jungs gezockt, die man jetzt auch noch so aus ELF-Kreisen kennt, man. Der Jan Weinreich war, glaube ich, der Quarterback da drüben. Genau,
ja. Der Lane. Ja, krass.
Lane Achimapong war der O-Liner und ja, Mann, es war eine gute Zeit auf jeden Fall.
Das klingt nach einer guten Zeit. Und diese gute Zeit hat Malik Ngandeo gerade, weil er nach Serbien, glaube ich, reist mit der französischen Nationalmannschaft. Das ist der einzige Deutsche in der französischen Nationalmannschaft. Klingt komisch, ist aber so. Hat mich gewundert. Habe gedacht, dass da vielleicht noch ein paar mehr sind, die noch einen französischen Pass haben, aber immer in Deutschland leben. Nee, der ist da. Und der hat eine lustige Sache erzählt. Deshalb habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen, weil er meinte, wir haben so ein bisschen gequatscht und dann sagte er so, ja, ist echt schwierig, O-Linemen zu finden. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Warum eigentlich? Und dann hat er als Statement gebracht, fand ich super lustig, ja, O-Linemen, er wiegt jetzt 120 Kilo, er war Defensive Line und er meinte, wenn ich jetzt O-Line spielen müsste, ich hätte ja nicht das Geld, mir das ganze Essen zu kaufen. Das ist Wahnsinn, diese Inflation. Inflation frisst O-Linemen.
Ey, das stimmt schon.
Ein geiles Statement.
Wenn du noch ein junger Kerl bist und so du deiner Mom noch auf der Tasche liegst, ja, dann ist es mit dem Essen schon echt serious. Ja, das kostet einiges an Geld, oder auch wenn du dann langsam so in das Alter kommst, wo du dich irgendwie selber ernähren musst, man, da das ist, glaube ich, schon vorteilhaft, wenn du irgendwie eine Skill-Position spielst. Das kostet aber nicht ganz so viel.
Aber hallo, eben Batzen Proteinpulver weniger. In diesem Sinne, liebe Grüße an die Adler, liebe Grüße an Malik, falls er das hört. Und ich würde sagen, hit the music, let's go, Leute. Das war der erste Podcast, jetzt kommt der zweite. Yeah, liebe Grüße an euch da draußen, wo auch immer ihr uns hört. Vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit, wenn ihr ein früher Hörer seid. Oder vielleicht, wenn ihr am Mittwoch hört, auf dem Weg zur Arbeit. Oder wo auch immer ihr seid. Liebe Grüße von mir aus hier, aus meiner Wohnung in München. Der Mann sitzt in seiner Wohnung in Las Vegas. Deshalb heißt unser Podcast What Happens in Vegas. Er bewegt sich rhythmisch zur Musik, die ich mich noch nie rhythmisch in meinem Leben überhaupt bewegt habe. Jakob Johnson, sei grüßt.
Was geht?
Yes, yes, alles schick. Busy times. Und ein verregneter Tag hier. Ich hatte schon einen Kaffee. Meiner war sehr schwarz. Bleiben wir doch in dem schönen Bild, was wir immer so ein bisschen durch unseren Podcast ziehen. Ich fürchte, deiner ist auch schwarz. Nehmen wir gleich das Schmerzhafte. Wir hatten ein langes, wohlfühliges Intro, haben ein bisschen quatschen können. Die Las Vegas Raiders haben ihre vierte Niederlage in dieser Saison kassiert. 30-12 in Chicago bei den Bears. Ich habe gucken können. Ich habe tatsächlich das Einzelspiel von euch geguckt. Ich habe mir die Red Zone nebenbei aufgemacht, hatte euch als einzelnes Spiel, habe ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wie immer, finde ich, die ersten Worte gehören denjenigen, der nicht nur doof durch die Mattscheibe geguckt hat, sondern der auf dem Feld stand, auf dem echten Rasen. Das ist ein geiler Rasen im Bears-Stadion, finde ich. Da war ich selber schon mal drauf. Jakob, wie war's?
Womit soll ich anfangen? Im Spiel oder der Stadt oder dem Stadion?
Ach, mach ruhig die Softfacts als erste, finde ich. Das ist doch ein safter Einstieg.
Chicago, die Stadt, interessante Stadt, ziemlich cool. Ist direkt an so diesen Seen im Norden von
den
USA. Ist auch eine Stadt, die, glaube ich, ein bisschen weiter oder näher an unseren europäischen Städten dran ist. Das heißt, du hast ein richtig bisschen auch Gegenden, wo du zu Fuß laufen kannst und dich zu Fuß bewegen kannst.
Genau.
Gibt ein bisschen New York, ein bisschen eine sauberere Version von New York. Ja, also wir waren im Hotel direkt downtown.
Richtig geil.
In der Stadt drin. Auch richtig cool. Essen ist auch sehr solid. Chicago ist, glaube ich, ein bisschen bekannter dafür. Gerade so Deep Dish Pizza, Hot Dogs sind, glaube ich, da so das Hauptgericht. Viele deutsche
Lokale oder was?
Wie nennt man das? Immigranten?
Deutsche, Immigranten, ja, würde ich sagen. Ja.
Ja, also viele deutsche Immigranten, das heißt, so eine Stadt, wo es viele deutsche Restaurants gibt. Ich habe tatsächlich eins ausprobiert, war sehr solid. Ja, also du hast gemerkt, es sind Deutsche, die lange nicht mehr in Deutschland waren. Also auf jeden Fall, die sind irgendwann in den 1800er Jahren oder sowas ausgewandert. Aber hat noch sehr ähnlich geschmeckt tatsächlich. Ich habe mir ein...
Hat es Spätzle?
Schnitzel. Ein Wiener Schnitzel mit Spätzle. Ja,
geiler Typ.
War sehr solid, kann man nicht sagen.
Sehr geil.
Nicht ganz, was jetzt die Stuttgarter Connoisseur hier schmecken würde, aber nicht schlecht, immerhin. Dann okay. Was Stadion.
Warst du alleine? Gehst du alleine essen dann so in so einer Stadt oder warst du mit ein paar Jungs?
Ja, ich war allein unterwegs, also nur weil ich nicht meinen Teammates unbedingt jedes deutsche Restaurant hier in den USA anbieten möchte. Ja, das ist, manche sind da, also sehr Hit or Miss. Sehr Hit or Miss, würde ich sagen.
verstehe. Du musst vorfühlen, ob du mal jemanden mitnimmst.
Ich muss immer erst ausprobieren und dann, wenn es gut ist, dann habe ich meine ein, zwei Kandidaten gerade. Unser Kollege Brian Hoyer ist auch immer bei deutschem Essen vorne mit dabei.
Ja, kann mir vorstellen.
Stadion.
Ich habe
noch nie in dem Bears-Stadion gespielt. Das heißt, Soldier Field ist auch so ein bisschen so ein historisches Stadion. Sehr cool. Du kannst die Skyline von der Stadt aus dem Stadion raussehen. Mhm. Und genau. Und damit hören auch die guten News auf für heute.
Oh no!
Was das Spiel angeht. No. Ja, Katastrophe, kannst du nicht machen. Gegen die 1-5 Bears so zu spielen, ist einfach nicht, reicht nicht. Ist schlecht für alle Beteiligten, schlecht für jeden, der auf dem Platz steht, schlecht für unsere Coaches. Auch karrieretechnisch als Spieler ist es einfach schlecht, wenn du bei solchen Spielen da dabei bist. Geht die Reise weiter und die Arbeit daran, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Wir haben eine gute Mannschaft, jeder weiß, dass wir einen richtig guten Kader haben und wir auch Coaches haben, die richtig was auf der Reihe, wie nennt man das, richtig was auf dem Kasten haben, aber wir müssen einfach an den Sonntagen das Ganze auch auf dem Feld zeigen und dementsprechend spielen. Ist egal, was für Spielzüge gecallt sind, die Fundamentals und Techniken müssen einfach sitzen und da haben wir als Mannschaft nicht genügend getan und das will ich alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, das ist doch schon mal eine Menge. Bevor wir weitermachen mit dem Sportlichen, als ich im Soldier Field war, das sieht so ein bisschen wie ein Kolosseum aus, müsst ihr euch vorstellen, wenn man wirklich davor steht, weil das auch noch so alte Steinwände irgendwie hat. Echt ein tolles Stadion. Die Frage noch, bevor wir weitermachen, wie laut ist das an einem Game Day? Weil ich war dort zu einer Trainingseröffnung oder so, da waren nicht mal ein Drittel voll, würde ich sagen, aber es war krank laut. Es war krank laut, obwohl da nur ein Drittel Menschen drin waren. Ist das eine Belastung, also anstrengend, schmerzhaft fast schon, wenn das wirklich laut ist?
Ja, ich sage ehrlich, seit meinen College-Tagen hat mich der Lärm eigentlich nicht mehr gestört. Ja, in der NFL war es jetzt wirklich bis jetzt noch nicht so, dass ich wirklich gesagt habe, okay, der Lärm nimmt mich raus. Muss ich sagen, dass das Bears-Stadion ist schon eins der lauteren, würde ich sagen. Dadurch, dass es ein bisschen älter ist, merkst du, das ist ein bisschen vertikaler. Die Chairs und alles, das geht alles sehr steil hoch an den Seiten. Ansonsten, das ist nicht wirklich was ich bemerkt habe, nee.
Ja, okay. Du sagst, die Coaches haben es eigentlich auf dem Kasten. Da arbeiten wir uns heute ein bisschen dran ab. Ich frage aber gleich zum Einstieg, haben die Coaches, oder ist das eine falsche Annahme, wenn man sagen kann, dass der Coaching-Staff so ein bisschen auf das hört, auch wenn man das so nicht zugeben kann, aber ein bisschen auf das hört, was in der Presse geschrieben wird oder was vielleicht auch der Top-Right-Receiver sagt, weil die ersten vier Plays, Pass, Devontae Adams, dreimal catched, 11 Yards, 16 Yards, 3 Yards, perfekt, aber also er hat es ja jetzt letzte Woche schon wieder kundgetan. Leute, ich bin immer offen. Und egal, ob er offen war oder nicht, Hoyer hat ihm den Ball zugeworfen, das hat super funktioniert. Musste ich echt schmunzeln und dachte so, geil, weil ich will das sehen, auch weil ich jetzt ein bisschen Raiders-Fan bin und Devontae Adams sowieso. Aber ich dachte auch so, okay, krass. Also entweder ist das jetzt bewusst, weil man sagt, man will das machen, was sein Top-Receiver will, damit er nicht auf die doofen Gedanken kommt, einen Trade zu fordern. Ist das eine falsche Annahme oder kann man das manchmal so reininterpretieren als Fan?
Man kann es sicherlich reininterpretieren. Ich sag dir aber ehrlich, es war, glaube ich, eher der Bears-Defense geschuldet. Ja, die Bears-Defense, Zone-heavy. Und da war von vornherein in unserem Gameplan klar, da wird es Chancen geben für unsere Wide Receiver. Und wie gesagt, also ich denke auch, wir haben eigentlich den Einstieg in das Spiel gut gefunden. Wir haben gut Raumgewinn gemacht generell. Und sind einfach immer mal wieder an Third Downs hängen geblieben, wo wir dann den Ball abgeben mussten. Ja. Und die haben ihre Red Zone Opportunities genutzt. Da waren, glaube ich, 3-for-3 in der Red Zone. Wir waren 1-von-2. Dazu Penalties von mir auch. Die haben mich mit einem
Stimmt, ja, Whammy. Holding Jakob Johnson.
Double Whammy haben nämlich gehittet mit einem False Start und dann einem Holding direkt im nächsten Spielzug. Das ist auch uncharakteristisch für mich und auch unakzeptabel. Ja, es hat in dem Moment hat es uns aus der Red Zone rausgeschlagen mit diesen 15 Yards, die ich da verbockt habe. Wir haben es wieder reingekriegt, haben da aber, glaube ich, im Endeffekt trotzdem nur ein Field Goal geschossen in dem Drive.
Und, war ein Field Goal, genau, ja.
Und das sind eben diese Dinge, die das reicht einfach nicht, ja. Da muss ich mich ganz vorne ranstellen. Also ich weiß, dass ich besser perform, normalerweise konstanter jemand bin, der mit positiven Leistungen beiträgt.
Ja.
Müssen wir mehr Gas geben.
Ich habe den Vorstart, also ich habe extra zurückgespult und ich habe keine richtige Slow-Mo davon. Die haben eine Slow-Mo gezeigt und dann konnte man nicht sehen, also was hast du gesehen? Wer hat dich getriggert? Warum hast du dich bewegt? Und ich frage nochmal ernsthaft, hast du dich überhaupt bewegt? Weil aus der Totalen hat man es nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass du dich bewegt hast. Nicht mal geflincht.
Ich bin mir nicht zu schade, hier zuzugeben, dass ich auf jeden Fall mich ein bisschen bewegt habe. Ja, hätte man es callen müssen, nicht. Das ist ein sogenannter Bungee Call von der Defense, wo die Defense auf ein lautes Move oder ein Hard Call oder sowas sich bewegt und die Front sich ändert, ja. Und das ist was ich gewusst habe, dass die das machen. Ich hätte das normalerweise jetzt erwartet auf Dritter und Kurz und der Spielzug war tatsächlich, glaube ich, ein Erster und Zehn oder Zweiter und Medium und sowas um den Dreh.
Ja.
Also eine Situation, wo ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass die da diesen defensiven Move bringen. Und bin denen da auf den Leim gegangen. Der Holding Call war für mich eher was, wo ich gesagt habe,
ich habe mir aufgeschrieben, Impact Tackle und ihr fallt beide um. Also du tackelst den ja, also mit, du springst fast. Und dann fallt ihr einfach nur um, weil du dran bist.
Ich und der Linebacker haben beide, wir haben kurz Augenkontakt gemacht und wir haben uns einfach entschieden, dass wir uns gegenseitig versuchen, so hart wie möglich zu hitten. Und dann sehen wir, wie es weitergeht.
Agreement.
Auch nachdem wir beide auf den Boden gefallen sind, hat er gesagt so, shit, man, good hit. So, ja, und dann auf einmal fliegt da eine Holding-Flagge. Die Referees haben keinen leichten Job, verstehe das jetzt nicht falsch, als dass ich irgendwie hier den Referees zum einen die Schuld zuschiebe an unserer Niederlage, weil daran lag es jetzt nicht. Oder dass ich hier den Call kritisiere. Aber war einfach ungeschickt. Ja. Mein Arm war rechts außerhalb von dem Frame, der hat das so interpretiert, wie dass ich ihn zu Boden reiße, sozusagen. Wir sind tatsächlich einfach beide auf den Boden gefallen. Für mich sind es solche Dinge, die passieren, wenn. Ist schwer zu erklären. Wenn alles richtig läuft, ja, wenn du in deiner Zone bist, dann passieren solche Sachen nicht, ja. Mhm. Ist komisch, das ist einfach so. Es sind so Sachen, die passieren nicht, wenn du in der Zone bist. Und irgendwie waren wir als Mannschaft nicht in der Zone, vielleicht war ich als Spieler nicht genügend in der Zone. Da wird jetzt dran gearbeitet. Wir haben ein bisschen länger Zeit diese Woche, um uns von der Niederlage zu erholen, das Ganze zu verdauen. Und am Montag haben wir Monday Night Game gegen die Detroit Lions. Und eine Chance, 4-4 zu gehen. Jede Mannschaft, ich sag's immer wieder, jede Mannschaft macht Sachen durch in ihrer Journey. Und vielleicht ist es einfach eine Phase, die wir jetzt durchmachen müssen. Und dann kommen wir stärker auf der anderen Seite raus.
Das ist auf jeden Fall zu hoffen. Kann ich daraus mitnehmen, als du gerade erzählt hast, dass du wegen dem Bungee, also wegen dem Movement der gegnerischen D-Line, wegen dem Shift, du guckst ja nicht. Du guckst nur auf den Mann, den du fixiert hast. Du suchst dir vor dem Snap dein Target, in Anführungsstrichen, weil klar ist, laut Scheme, was dein Target ist. Und du konzentrierst dich eigentlich bloß darauf, ob dein Mann losläuft. Ist das, kann man dazu sagen?
Nein. Wenn du da hinschauen würdest, wo du hingehst, Icke, dann hat die Defense ja ein leichtes Spiel. Ja? Da müssen die nur einmal Film schauen, dann wissen die, wo jeder Spielzug hingeht. Du schaust einfach, ich schaue geradeaus oder ich schaue auf den Ball. der direkt
vor mir. Das hätte ich jetzt gedacht, auf dem Ball, genau. Ja, ja.
Und von da gehen dann meine Augen dorthin, also in der D-Line, wo ich sozusagen lesen muss, um meinen Entry-Point zu finden, zu meinem Mann. Ja. Ich weiß, wen ich block schon davor, bevor ich in meinen Stance gehe, allein an der Defense-Struktur und dem Mic-Point.
Ja.
Aber wie ich dann dort ankomme, da gibt es verschiedene Wege, verschiedene Optionen. Da muss ich sozusagen die Defensive Line und deren Bewegung lesen, um dort richtig anzukommen. Nein, sowas ist mehr was, weil du eben diesen lauten Call hörst, der ähnlich klingt, wie wenn dein Quarterback eben das Set hat gibt. Und weil du die Hände und Beine sich bewegen. Ja, es ist wie wenn Schatten über den Ball drüber huschen, wenn die D-Line so diesen Stem-Movement macht. Und normalerweise bist du eben konzentriert genug, dass du das aushalten kannst und das sozusagen differenzieren kannst. Genau, wenn dir allein eine Sekunde die Konzentration slippt, dann bist du anfällig für sowas. Und das darf eben einfach nicht passieren.
Ja, krass. Okay, das haben wir abgehakt. Das waren auch so die Sachen, die ich mir zu dir aufgeschrieben habe an der Stelle. Wir sind ja nur Bede. Ich einfach, weil ich ihn schon mal getroffen habe, weiß ich gar nicht, ob du irgendwie biased bist, was Brian Hoyer angeht, aber ich finde ihn auf jeden Fall gut. So. Und ich habe mich während des Spiels gefragt, also ich muss es einfach wieder sagen, der hat ja echt eine Niederlagenserie. Das habt ihr bestimmt alle gesehen auf Twitter, dass der irgendwie jetzt 13 Spiele in Folge verloren hat und das ist nach DeShone Kizer in den letzten 20 Jahren die längste Serie. Immer wenn ich den spielen sehe, denke ich mir, alles das, was er macht, was er selber initiieren kann, nämlich den Pass und die Art, wie er den wirft, das finde ich überhaupt nicht verkehrt. Der geht vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell oder immer auf seinen ersten Read und er ist manchmal ultra schnell. Ich habe manchmal den Eindruck, gesagt, zu schnell für den Receiver, wie er den Read findet und dann auch wirft. Aber ich habe mich beim Gucken gefragt, muss man diesen Mann nicht anders einsetzen? Weil, das hast du nach letzter Woche auch gesagt, er hat eigentlich einen Arm, der den deepen Shot hergibt. Er hatte im dritten Quarter, hat er eine Pass-Interference gezogen. Ich weiß nicht mehr, auf wen der Pass war. Aber da hatte man den Eindruck, jetzt läuft die Offense ein bisschen. Und deshalb muss doch das Spiel, wenn du diesen Quarterback hast, eigentlich eben nicht sein, viele Medium-Pässe, sondern du musst versuchen, den Lauf mehr zu etablieren. Das ist einfach dieser hässliche Kacksatz, den wir im Fernsehen viel zu häufig sagen. Internet hatet immer, aber es ist ja so, wenn man so ein Spiel guckt, denke ich mir, okay, kacke, na klar, es läuft nicht so gut, aber es waren am Ende nur 13 Rushes. 11 davon von Josh Jacobs. Ja, da fehlt die Frage. Das ist einfach nur ein Statement, dass ich finde, dass man hätte anders play callen können. Jetzt bin ich Christoph Domisch und kein Head Coach. Wie viel Nachempfindung meiner Empfindung finde ich denn bei Jakob Johnson in Vegas auf der Seite?
Ich könnte dich gerade eine Sekunde nicht hören. Hold on. Was ich sagen kann, ist das. Was ich sagen kann, ist das. Es ist schwer, weiter zu versuchen, den Ball zu laufen, wenn die Laufspielzüge dir nicht das Return on Investment geben, das du erwartest. Ja. Okay. Wenn du hast ja bestimmte Laufspielzüge, wo du erwartest, dass die gegen bestimmte Verteidigungslooks was geben, ja, Resultate erzeugen. Und das ist eben schwer, wenn du diese Laufspielzüge dann callst und ansetzt und dann Dinge passieren, die du nicht vorher eingeplant hast oder der Spielzug einfach nicht so funktioniert, wie du es geplant hast, nicht so executed wird von den Spielern etc. Was auch immer das Problem ist, ja, was auch immer das Problem ist, ob das jetzt die Verteidigungslooks sind, ob die das Blocking einfach nicht stark genug ist, nicht gut genug funktioniert. Es ist schwer, weiter den Ball zu laufen, wenn du nicht schon die Resultate kriegst davon. Und wir alle wollen, dass das Laufspiel funktioniert, aber das Laufspiel funktioniert eben nur, wenn alle 11 Mann an einem Strang ziehen. Und damit sind wir immer noch daran, das Ganze hier in die richtigen Bahnen zu lenken.
Okay. Den Dodge nehme ich hin. Da kann ich nicht. War. Wie enttäuscht war Brian Hoyer nach dem Spiel?
Ah, sehr.
Wie sehr bezieht man so weit auf sich selber? Kann ich mir schon vorstellen. Also echt.
Aber ich wünschte echt, wir hätten einfach einen besseren Job für ihn machen können im Laufgame, weil er ist ein starker Quarterback und er macht seine Plays. Und ich denke, es hätte nicht viel gefehlt und wir hätten mit einem, wären mit einem anderen Gefühl aus diesem Game rausgegangen, ja. Es ist wie immer wie die ganzen letzten Wochen, es ist nichts, was der Gegner jetzt so gut gemacht hat, dass wir einfach nicht gut genug sind als Team. Es sind einfach Dinge, wo wir uns selber ins Bein geschossen haben, die am Ende das Problem waren.
Ja, die haben vor allem mit Tyson Bagent gespielt, Rookie, undrafted, Division II College. Der hatte 65 Familienmitglieder im Stadion, weil das so ein besonderes Ding für ihn war. Und der hat leider 21 von 29, zwar nur für 162 Yards, aber ja, der war sehr gut. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, kein Fuß im Laufspiel. Ist eigentlich... Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Devontae Adams ein paar schöne Szenen hatte. Poetry in Motion habe ich mir aufgeschrieben, bei 4. und 4, wo er den Ball nach links außen rauscatcht. Ich habe die Slow-Mo gesehen und habe gedacht, das ist einfach, also wenn man sich anguckt, welche Bewegungen der Körper macht, dieser Mensch, der träumt, der bewegt sich wahrscheinlich im Traum, als wenn er Football spielt. Das ist einfach, da ist alles perfekt. Der Toe-Drag-Swag.
Besonders bei Devontae ist es eigentlich echt einfach crazy manchmal, wenn du ihm beim Routenlaufen zuschaust und die Catches, die er machen kann. Weil es sind einfach so kleine Mini-Bewegungen, die am Ende des Tages die Verteidiger dann aussteigen lassen. Das ist echt wild.
Ist wirklich so. Ja, ich weiß nicht, ich hab noch keine Haltung heute, ob ich noch was frage oder wie ich das frage. Ich will nicht jetzt irgendwie so interviewmäßig so, und sagen Sie jetzt noch dazu, Victor Fuhr, der Beatwriter von Athletic, hat geschrieben, das Team war wieder unvorbereitet. Josh McDaniels sieht aus, als hätte er keine Lösungen. Was sagen Sie? So, was sollst du sagen?
Ja, der Vic muss halt auch irgendwas schreiben. So. Die Arbeit geht weiter. das ist alles, was ich sagen kann. Ja, das ist noch ist das ganze, das letzte Kapitel für die Season nicht geschrieben. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das heißt, das Ganze kann auch ganz schnell gehen und wir drehen das Ganze in die andere Richtung.
Auf jeden. Noch ist alles drin. Also nicht nur, weil sowieso lange Zeit in der NFL alles drin ist, aber die ganzen Zweitplatzierten, die Bills haben 4 Siege, die Steelers haben 4 Siege, das ist 1 Sieg mehr, als ihr habt. Die Erstplatzierten in den jeweiligen Divisions sind alle bei 5 oder 6 wie die Chiefs, aber da ist wirklich alles drin in der AFC dieses Jahr und wir haben es gesehen. Auf einmal gewinnen die Patriots gegen die Bills, sprechen wir auch gleich noch drüber. Upset Week in der NFL ist alles möglich und du hast es gesagt, der Kader ist, ihr habt einfach auf den Crucial Possessions, außer vielleicht dem Quarterback, habt ihr Top-10-Spieler. Ihr habt den besten Running Back des letzten Jahres, ihr habt einen Pass-Rusher, da gab es eine Statistik von Max Crosby, dass der, ich glaube, 300 Snaps in Folge gespielt hat als Defensive Mann, was longest streak aktuell ist. Einfach irre, der Typ. Ihr habt den besten Wide Receiver, wir haben gerade über die Bewegung gesprochen, für die Las Vegas Raiders ist alles drin. Und ich würde sagen, wir machen ab, falls es sich aus nicht erklärlichen Gründen, die wir nicht hoffen, in die negative Art und Weise entwickeln, merken wir uns den 24. Oktober und dann triggert es bei mir nochmal 1-2 Fragen. Hast du noch ein Abschlussstatement? Außer
Monday Night Football steht an, die Arbeit geht weiter und ich weiß, dass wir eine krasse Mannschaft sein können und wir arbeiten hart daran, dass das Ganze sich jetzt am Sonntag auch zeigt oder Montag.
Montag ist es, genau, ja. Let's go. Let's go, Baby. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Päuschen und dann geht es weiter mit einem Blick in die Liga. Hier ist spontan. Mach mal Werbung für irgendwas von dir. Hier, Merch oder so.
Oh, shit. Ey, für alle, die mich gefragt haben, alle, die gewartet haben, alle, die noch nichts davon gehört haben. Morgen, Mittwoch, 19 Uhr. Gibt es einen Restock für das Jakob Johnson Merch im Football Bromance Shop. 19 Uhr, Punkt 19 Uhr droppt das Ganze mit dem Start von Bromance Primetime Live.
Primetime.
Ich werde, wenn es klappt, vielleicht vorbeischauen. Bleib mal dran, bleib mal gespannt.
Okay,
aber
geil.
Ganz wichtig, der Restock ist live ab 19 Uhr, Mittwoch, deutsche Zeit. Holt euch den Jakob Johnson Merch, bevor das Ganze wieder ausverkauft ist.
Ey, und an der Stelle mal der Hinweis, ich habe ein wunderbares Metallica-Shirt, was 12 oder 14 Jahre alt ist, was ich viel zu häufig trage. Ich muss auch auf den Restock warten oder was? Ich hab noch nicht mal diese geile Jakob Johnson Shirt mit dem geilen Schriftzug, wo am Außen die Schwerter suche. Nee, hab ich noch nicht. Hat mir noch keiner zugeschickt. Wisst ihr nicht, was da los ist?
Ich hab welche hier. Was bist du? Größe M oder?
Mist, diese Werbung ist beendet. Ich brauche eine L. Mittlerweile eine XL, so dick wie ich am Pumpen bin. Also Leute, Mittwoch, Primetime Football und dann ein Shirt von Jakob Johnson. Die sehen tatsächlich geil aus. Checkt sie aus. Oh Gott, unsere Werbetreibenden werden immer wilder, ey. Wird Zeit, dass mal einer bucht von da draußen. Das ist ja Wahnsinn. Geil. Nee, wir belassen das in der Werbung. Das mit dem Shirt, das machen wir wirklich nächstes Mal weiter. Aber das ist geil, das sieht geil aus. Also checkt das aus, Leute, checkt das aus. Upset Week in der NFL. Im Prinzip muss man so ja sagen, den ersten haben wir gerade besprochen, weil die 1 und 5 Bears mit einem Division 2 Quarterback haben die 3 und 3 Las Vegas Raiders geschlagen. Was war das größere Upset? Die Patriots gegen die Bills? Eigentlich vom Rekord war das Gleiche übrigens. Es war einfach das Gleiche vom Rekord, aber es hat sich krasser angefühlt, oder? Billy B. Strikes back. Ja,
Patriots, Bills, freut mich natürlich für die ganzen Jungs, die ich noch in der Patriots-Uniform kenne, weil ich einfach weiß, was für ein wichtiger Sieg das für die war. Die hatten ein paar toughe Wochen frisch von der Niederlage gegen uns, die bestimmt schwer mitgenommen haben. Und dann gegen den, wirklich, also die Bills sind so verhasst, einfach in New England, ja, niemand, England, ist eine Fanbase, die Spieler können sich nicht, weißt du, spielst gegen die zweimal im Jahr, können sie sich leiden. Und dann da mit dem Sieg mit dem Sieg in der, glaube ich, was war das, im letzten paar Minuten oder sowas.
Wie immer, Josh Spiel. Allen verliert immer 13 Sekunden vorm Ende, eine Tradition wie keine andere.
Also wirklich, congrats an die Jungs, Mann. Ich weiß, da wurde ordentlich ein bisschen gefeiert im North End in Boston.
Geil, Josh Allen gleich, erster Pass, erste Interception. Das waren die ersten Punkte für die Patriots aus dem Turnover. Es ist, die NFL ist wirklich, du hast das auch schon immer mal gesagt, letztes Jahr, mittlerweile sind es wirklich 3 Drittel. Und das erste Drittel ist vorbei und dann fängt der zweite Drittel an. Und auf einmal wird es ein bisschen kälter, es wird ein bisschen anderer Football gespielt. Und alles, was wir bis dahin gewusst haben, scheint auf einmal so, naja, nicht vergessen. Aber also die Patriots, klar, waren jetzt nicht mega gut, aber offensiv war was da. Es kommt auf einmal. Ist echt irre.
Das Leben einer NFL-Season, ja, du als Mannschaft, du arbeitest ja die ganze Zeit weiter und irgendwann bricht der Damm, ja, und du musst einfach weiter Holz hacken, bis der Damm bricht und da haben die Jungs sich die richtige Woche rausgesucht, um eben ihre Leistung aufs Feld zu bringen.
Das war, kaum müssen sie tanken, die Patriots, damit sie einen Pick kriegen, denkt sich Billy B, nope, Leute, so
lasse ich euch hier nicht aus. Sein 300. Sieg, also das ist auch nochmal ein Achievement, wo du sagen musst, hey, crazy, eine richtige Coaching-Legende, 300 Siege in der NFL sind hart verdient, ja. Ich meine, auf den mussten sie jetzt eine Weile warten, aber congrats zu dem nochmal.
Ich glaube, Don Shula, der legendäre Dolphins-Coach, der die Perfect Season mit denen hingelegt hat, und George Hellas, der Bears-Coach, der legendäre Papa Bär. Deshalb steht auf dem Bears-Trikot GSW, George Hellas. Ja, wieder nicht vorbereitet, fällt mir nur gerade ein. Also, das ist der Badge, falls er euch manchmal fragt, wenn er Football guckt, der das aussagt. Zweiter Upset. Euer kommender Gegner hat auch richtig den Arsch versohlt bekommen. Findet man das gut, bevor man nächste Woche irgendwie Line spielt in einem Night Game? Oder denkt man sich so, oh scheiße, so ein ungefährdeter Sieg, also vielleicht ein bisschen lockerer Rennen wäre ganz geil gewesen. Denkt man über sowas manchmal nach?
Ich glaube, so eine Mannschaft wie die, von denen wirst du nie ein lockereres Spiel kriegen. Aber die Ravens haben sich hier, wie gesagt, die haben die richtige Woche sich ausgesucht, damit Lamar Jackson einfach mal wieder richtig ausrastet. Und vielleicht hat Detroit auch ein bisschen geschlafen. Also ich werde mir das Spiel jetzt noch die nächsten Tage anschauen. Es ist tough, ja, also wenn du so eine Mannschaft bist und dann einfach eine Woche verschläfst, das passiert dir bestimmt nicht zweimal, das heißt, ich erwarte jetzt nicht, dass wir dieselbe Leistung von denen bekommen, ich denke, die werden gegen uns einfach mit ihrer Top-Leistung auf dem Feld stehen.
Oh, hast du gesehen, ist wenig schmeichelhaft für Amon-Ra, war irgendein, ich weiß nicht, ist es ein Linebacker oder so, der Amon-Ra
auch braucht? Rock Yassin
auch von euch? Der kommt von euch?
Ja, letztes Jahr bei uns, die hatten eine Szene, wo Amon Ra ihn eben hier blocken will und ihn ein bisschen bullied und Rock Hudson dippt einmal runter und hebt ihn dann hoch, droppt ihn auf seinen Rücken. Ja, es ist Game im Game, ja. Die Verteidiger schauen auch Film, jeder weiß, wie Amon Ra reingeht, ja, das ist so ein High-Effort-Player, ja, der auch noch immer ein bisschen mehr blockt, als die Verteidiger das bestimmt sehen, dass es nötig ist. Und er hat hier da seine Power gegen ihn genutzt.
Wie viel Austausch passiert bei so einem deutsch-deutschen Duell vorher? Schafft man es am Game Day, sich kurz ein bisschen Props zu geben, oder wie läuft das?
Na, also du siehst die Jungs entweder während den Pre-Game-Warm-Ups oder eben nach dem Spiel beim Handshake. Ich habe EQ kurz gesehen, wir haben kurz gequatscht.
Ach stimmt, ja, genau, der stand an der Seitenlinie, hat aber nicht gespielt, glaube ich. Ich habe ihn auf jeden Fall ein, zwei Mal im Feed gesehen.
Ja, er ist noch verletzt gerade.
Ach shit.
Wir haben kurz geredet, das war cool, ihn zu sehen. Dann haben
Schlimmer? Die also ist der auf IR? Weißt du das?
Ich weiß es nicht, ne. Aber die Bears haben
easy, mach einfach weiter.
Die Bears haben einen internationalen Spieler aus Afrika, O-Liner, mit dem ich cool bin, Roy.
Ah.
Der letzte Name fällt mir jetzt nicht ein, aber Roy ist ein Kollege, der war bei den Giants für ein Jahr auf dem International Spot und jetzt ist er auf dem International Spot bei den Bears. Das heißt, das Ganze war gut, ihn zu sehen, und der Fullback von den Bears ist auch jemand, der mit dem ich schon eine Weile kenne über die NFLPA. Wir Fullbacks reden allgemein sowieso immer nach den Spielen ein bisschen. Das heißt, ja, das waren so die Jungs, mit denen ich nach dem Game Coach gequatscht habe. Aber nach so einer Niederlage, Digga, da ist dann auch, gibt's nicht viel zu reden. Ja, da ist dann ab die Umkleide und dann in den Bus und nach Hause.
Ja, okay, das ist an der Stelle geschenkt. Ja, also das war auf jeden Fall ein Upset, den die Lions da kassiert haben. Du hast als ersten aufgeschrieben in unserer Übersicht, in unserer kleinen Note, Vikings gegen 49ers. Primetime Kirk Cousins ist ein Ding, entweder A oder B, aber er ist auf jeden Fall ein Ding. Entweder er langt richtig ins Bett oder er entthront.
Kirk, also die Vikings gegen 49ers hat, glaube ich, auch jetzt niemand die Vikings so auf dem Schirm, aber das Ding ist tatsächlich, die 49ers sind eben eine extrem gute Mannschaft, die gerade aber, glaube ich, ein bisschen auch mit Injuries und so weiter zu kämpfen haben. Und das ist eben das Ding, die NFL-Season ist lang und in jeder Woche kann jede Mannschaft erwischt werden. Darum musst du echt jede Woche einfach deine Top-Leistung abholen.
Also das ist wirklich so. Und die Vikings damit schon wieder bei 3-4, der richtig schlechte Saisonstart. Wie immer eigentlich die Vikings. Entweder starten sie ganz gut und haben dann so eine Schwächephase. Jetzt haben sie wieder ein paar Siege. Die sind immer dran, immer gefährlich. Und Purdy und McCaffrey beide nicht sonderlich gut. McCaffrey, weil er noch angeschlagen war. Purdy einfach im 2 Interceptions in den finalen Drives. Das tut natürlich weh. Und da sind natürlich die ganzen Hater wieder am Start, die vorher schon ein bisschen an ihm gezweifelt haben. Das war auf jeden Fall nicht so stark. Ich kann eine Sache überhaupt ja nicht deuten, die du hier bei uns drin geschrieben hast, weil ich wirklich, ich habe zwar Red Zone geguckt, aber nach dem ersten Slot bin ich schlafen gegangen und seitdem war ich nur unterwegs. Was ist bei Kareem Jackson passiert von den Denver Broncos? Ich weiß es wirklich gar nicht.
Da gab es einen Hit wieder, ist da jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, irgendwie mit starken
ja,
Hits.
Ja. Ja, ich weiß, auch bei euch, auch
gegen uns, bei der ganzen Oldschool-Football-Crowd kommt das Ganze immer sehr gut an, aber der wurde jetzt tatsächlich von der NFL suspended für vier Spiele und um ihm, glaube ich, einfach auch ein Zeichen zu setzen, weil es jetzt wirklich einmal zu viel einfach war, er aufgefallen ist. Wenn du sowieso jemand bist, der schon wegen... Ja, wenn sich so ein bisschen so ein Pattern entwickelt, die Refs wissen das Ganze ja auch, ja, und dann schauen die bei dir nochmal genau dran und du musst eben einfach akzeptieren, dass es eben bestimmte Sachen gibt, die NFL aus dem Spiel rausfischen möchte, ja, und dazu gehören eben diese großen Oldschool-Hits, und wenn du dann schon ein paar Mal aufgefallen bist, dann kannst du auch das nicht mehr close lassen, ja, dann kann es auch nicht mehr ähnlich dran sein oder nah dran sein, weißt du, ich meine, dann musst du echt...
Oh, ich sehe den Hit gerade. Ja. Doch, ja, den Hit habe ich gesehen, den Hit habe ich gesehen, ich wusste bloß nicht, dass es Kareem Jackson war, ja, der ist natürlich auch wirklich Helm voraus und er sieht ja schon, also mehr Defenseless sieht ja nicht, der im nach hinten fallen, der Packerspieler. Scheiße. Ja.
Also sicherlich, es gibt, du kannst das Gespräch darüber haben. So, er hat seine Schulter eigentlich benutzt, und dies, das. Du kannst einfach nicht mehr, du willst keine Gray Area lassen, wenn du schon so oft deswegen aufgefallen bist, die NFL, du weißt, das ist ein Emphasis von der Liga, die möchten diese Art von Play nicht mehr haben, der Kollege ist talentiert genug, um da auch einfach einen normalen Tackle zu machen, und ich hoffe, er lernt seine Lesson. Ansonsten wird er auch weiterhin die Suspensions bekommen, und ich denke auch, dass die Suspensions mit jedem Mal, denke ich mal, stärker werden, weil jetzt ist es sowieso ein Thema, das macht Headlines jetzt, das heißt, jetzt hat die NFL sowieso nochmal ein extra Emphasis darauf zu achten, dass es nicht nochmal passiert. Mal sehen, wie die Story sich entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, da wird er unter Beobachtung sein, und ich lese hier in einem Tweet, das ist die längste Strafe aus Player-Safety-Gründen seit Vontaze Burfict, der mal 12 Spiele bekommen hat, und Vontaze Burfict kennen wir, die mit RAN NFL angefangen haben zu gucken, alle noch, und der Mann, der hat mal Antonio Brown in einem Playoff-Spiel kurz vor Ende ausgenockt. Also AB hat weitergespielt, aber vielleicht hat da alles angefangen, was danach in die Binsen gegangen ist. Also das war wirklich, ein paar unschöne Szenen ihr habt.
Ja, unschöne Szenen, und das ist einfach, das Spiel verändert sich. Ja. Das ist nicht mehr, die NFL ist nicht mehr dieselbe NFL wie noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Und diese Art von Spielen, besonders unter dem Hintergrund, dass Flag Football so ein Thema ist und Player Safety etc.
Ah ja, guter Punkt.
Kannst du einfach nicht mehr bringen, die Zeit ist vorbei. Ja.
Oh, sag noch eine Sache, wo du das gerade so ansprichst. Kann man da irgendwo einen Riss zwischen euch Spielern feststellen, so wie du gerade erklärt hast? Ich würde denken, dass vielleicht Demografie, also Alter, eine Rolle spielt. Alle Menschen, die so alt sind wie du und jünger, sieht's da irgendjemand anders? Oder gibt's da wirklich Leute, die du schon mal getroffen hast? Du musst ja nicht jetzt irgendwie sagen, wer es ist, aber hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Leute sagen, das ist ja wirklich, das, was Fans halt sagen, das verweichlicht alles, das ist nicht mehr mein Sport. Gibt's diese Stimmen, oder ist man sich eigentlich einig, dass man sagt, ey, komm,
wir haben
noch 70 Jahre danach zu leben?
Ich glaube, es gibt echt ein bisschen so einen Unterschied, zwischen den Oldschool-Spielern und eben wahrscheinlich der jüngeren Generation einigen. Meistens auch ein bisschen die defensiven Spieler, die da ein bisschen mehr konservativ sind, sage ich das mal. Die defensiven Spieler sind eben die, die das Adjustment machen müssen. Ja? Für die ist es auf jeden Fall schwerer, ihren Job zu machen, wegen diesen ganzen Player-Safety-Regeln. Jemanden athletisch zu covern, ist bestimmt schwerer als einfach drauf zu hauen. Und ich glaube, deswegen kommt es, dass eben einige von den Verteidigungsjungs da auch ein bisschen sagen, so, hey, ja, das verweichlicht den Sport etc.
Bist du manchmal froh, dass du nicht mehr Linebacker spielen musst bei dieser Entwicklung?
Linebacker hat schon Spaß gemacht, Mann. Linebacker und Fullback schenkt sich da in dem Fall nichts. Die Linebacker haben eher den Stress, dass sie eben heutzutage auch noch viel, viel, viel mehr im Pass-Game und so weiter unterwegs sind und dann noch mehr covern müssen.
Ja, verstehe. Ja. Eigentlich beweglicher drauf sein müssen. Bisschen agiler dann, weniger Gewicht vielleicht, whatever. Miles Garrett. Den will ich noch Abschluss drin schmeißen, und dann reden wir noch kurz über das Flag-Football-Thema, weil das hat ja richtig Wellen geschlagen mit Gronk. Miles Garrett, Leute, ey, was geht, Alter? Das ist J.J. Watt 2014, war Zweiter im AP, also Associated Press MVP-Voting. Zweiter als Defensivspieler. In dem Jahr hat er gemacht einen Interception-Touchdown, einen normalen Touchdown, hatte einen Fumble-Touchdown-Return, hatte 20,5 Sacks, hatte 29 Tackle for Loss, 51 Quarterback-Hits, ein Safety war auch mit dabei. Das war eine kranke Saison 2014, ich erinnere mich echt noch dran. Miles Garrett ist on the same shit unterwegs, ey. Der Typ hat einen Field Goal geblockt, der Typ hat 2 Strip-Sacks fabriziert, einen davon in der Endzone, das war aber nicht ein Safety, der ist nicht hinten rausgerutscht, sondern ein anderer Mitspieler hat sich noch drauf geschmissen, heißt, das war im Prinzip ein Touchdown-Sack, so würde ich es jetzt mal als Kategorie nennen. Tackle for Losses, Batted Passes, Der Typ ist der Grund, warum die Cleveland Browns schon 4 Spiele in diesem Jahr gewonnen haben, weil der Quarterback hat nicht nur Off-Field-Issues, sondern auch On-Field ist er ständig verletzt. Deshaun Watson schon wieder raus. Miles Garrett, wie viel Appreciation? Wird über den mal auch gequatscht unter euch Jungs? Ist das so, dass man sagt, Digga, was habt ihr gesehen, was der gemacht hat?
Ich sag dir, gerade ist ja, glaube ich, kein Thema für uns, einfach weil wir, glaube ich, die Browns nicht auf dem Schedule haben dieses Jahr.
Ja, genau.
Und das ist ein bisschen, für mich zumindest immer so das Ausschlaggebende. Ich achte ein bisschen mehr darauf, wer, gegen wen wir spielen, wie bei denen die Entwicklung ist, wie bei denen die Season läuft. Aber du hast eben ein paar Highlights schon auch gesehen. Ja, es gab dieses eine, wo er so ein bisschen wie ein Basketball-Dribble one-on-one gegen den Center geht. Ja,
stimmt.
Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Also jeder weiß, was für ein Athlet er ist und es sieht so aus, wie wenn er dieses Jahr eben einfach das Ganze zusammenpackt und seine Top-Leistung abruft. Crazy.
One-Man-Wrecking-Crew. Die werden wir auch vielleicht bei Olympia sehen. Zumindest waren das die Posts, die wir nach unserem Podcast gesehen haben. Deine Starting Five habe ich, glaube ich, bei Run beim Account gesehen. Die haben das ein bisschen aufgedröselt. Und nachdem du dir gesagt hast, gefühlt, die Amerikaner haben es auch gehört. Und dann habt ihr überall die Posts, weil sämtliche Spieler sich dazu geäußert haben. Gronk will mitmachen beim Ausentscheid. Und dann habt ihr unfassbar viele lustige, manche auch nicht ganz politisch korrekte Memes im Internet. Was passiert, wenn die Amerikaner gegen Nation XY spielen? Hast du genauso viel Spaß damit gehabt wie ich?
Ja, es war hilarious. Aber ich hab's auch gesagt, Digga. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, also meine ganzen amerikanischen Freunde. Hochmut kommt vor dem Fall. Das war dasselbe wie ich habe das Bild gepostet, als LeBron und die ganzen Jungs im Basketball verloren haben bei den Olympics.
Yep.
Kevin Durant, yep. und die ganzen Jungs haben das Ganze mal verbockt, ja.
Yep.
Das heißt, es gibt einige Dinge, die für ein starkes Team USA sprechen. Klar, du hast Tyreek Hills, Devontae Adams. Ja, du hast Quarterbacks, out the wazoo, Running Backs, Josh Jacobs, Speed-Leute, ja, du hast die dementsprechenden Defensive Backs, ja, die das Ganze auch
machen können. Ja, genau, ja, stimmt. Ja.
Aber ich sage eben auch, es gibt ein paar Dinge, die dagegen sprechen. Und zwar, wenn du so viele Superstars auf einem Feld hast, auf einem Team hast, wer kriegt den Ball? Wie wird der Ball verteilt? Ja, dann,
Es gibt nur einen
Ball, ja. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass die Team Dynamics dann, besonders auf so einer großen Bühne, weißt du mal, bei Olympia, da möchte jeder im Vordergrund stehen und das ist meine Show, das ist mein Team.
Stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Downfall der Amerikaner sein wird, ja. Und dann haben wir eben die Chance, wenn wir mit unserer Mannschaft da auflaufen, ja. Gut, vielleicht brauchen wir ein paar Jungs aus der Leichtathletik, die wir zum Football konvertieren, damit wir den dementsprechenden Speed auf das Feld stellen.
Speed matchen kannst,
Ich glaube, wir müssen innovativ denken. Ja? Ich glaube, wir müssen einfach jetzt schon anfangen, Trick-Plays, Flag-Football-Trick-Plays aufzuzeichnen.
Geil.
Und uns einfach überlegen, wie können wir das Spiel im Spiel spielen? Ja? Was wurde noch nicht gemacht im Flag-Football? Und so können wir die, glaube ich, tatsächlich schlagen, weil im Flag-Football haben die Amis jetzt auch nicht unbedingt so viel mehr Erfahrung als wir, ja. Flag Football ist
auf keinen Fall.
Ist ein ganz anderer Sport, ja. Es gibt andere Regeln. Die Center dürfen den Ball snappen und danach Routen laufen. Sowas haben die amerikanischen Jungs jetzt auch noch nicht gemacht. Wir müssen einfach vermeiden, dass das Ganze sich in ein One-on-One verwandelt. Ja, wir müssen irgendwie mit Zone Coverage und Hustle arbeiten und dann schaffen wir das schon.
Und wir sind vor allen Dingen Europameister, Flag Football Europameister. Da haben wir danach Leute geschrieben. Also wir haben schon eine gute Nation in dem Fall. Also da sind wir ja nicht so schlecht. Ja, bei der EM in Irland haben wir dieses Jahr.
Ja, unsere deutschen Tugenden, harte Arbeit, Innovation, ja, keine Chance haben die Amis. Ja, die kombinieren Superstars. Wir kommen als eine Mannschaft, ja, Mannschaft. So. Die Mannschaft und hauen die weg, das ist kein Problem. Aber ich muss auch sagen, diese Jokes waren schon sehr lustig, ja, irgendwie.
Ja,
Jimmy Garoppolo als Quarterback für Team Italien, wenn er einem 40-jährigen Pizzabäcker den Football zuwirft, der gerade von der Stimmschicht kommt und sowas. Das war schon sehr lustig. Wenn ich mir überlege, als Teilzeit-Footballer, ja, also wirklich, wenn irgendwie ein Kollege aus der GFL oder sowas schnappen würdest, und du dann rausgeschickt wirst bei Olympia auf den im ganz großen Stadion mit den ganz großen Lichtern an und du bist in der One-on-One-Man-Coverage gegen Tyreek Hill. Da hast du einen langen Nachmittag. Da hast du einen langen Nachmittag auf jeden Fall.
Machst du drei Kreuze. Da machst du wirklich drei Kreuze in der Hoffnung, dass dich was rettet. Das ist echt wahr. Das ist echt wahr, ey. Ja, geil. Ja, geil.
Ja, andere News. Stabil, ey. Ich hab schon wieder Karten aufgemacht, Mann. Es ist schon meine dritte Boosterbox, die ich mir geholt habe.
Was ist da los, Junge? Haltet Geld zusammen.
Ich gebe zu viel Geld für diese Karten aus, Sicke.
Apropos Geld für die Karten. Sorry, das fällt mir jetzt gerade noch ein. War doch dieses Owners-Meeting. Hast du mitbekommen, habt ihr eine Nachricht bekommen, ob Brady jetzt Anteilseigner ist? Ich hab's nicht gelesen, dass es da eine Entscheidung gab. Aber habt ihr eine Nachricht bekommen?
Mir hat sich noch niemand gemeldet, deswegen jetzt. Bei mir hat noch niemand angerufen, Nick. Sorry.
Was ist da los? dann hat er nicht bekommen, sonst hätte Tom angerufen.
Hey, ja, ist gut. Ich schreibe dem Chef eine Message. Ich sage, hey, Nick möchte wissen, was Sache ist.
Ich wollte gerade sagen, Icke hat gefragt. Ihr habt irgendeine Memo für euch Spieler? Ich kann mich erinnern, letztes Jahr hast du mal irgendwie erzählt, dass irgendwie mal, was kam da? Als er die Helme mit Deutschlandflaggen bedrucken durfte, das muss jetzt auch wieder gekommen sein. Ihr habt sonst noch irgendwas Spannendes in die Richtung, was mal gekommen ist dieses Jahr?
Ja, noch, glaube ich, noch nicht. Nee, irgendwie, okay. Es gab irgendwas, das vielleicht in Spanien oder Brasilien gespielt wird, nächstes Jahr.
Stimmt,
anstatt,
ja.
Anstatt Deutschland ein Spiel, ja, dass wir wieder nur ein Spiel bekommen. Aber ich glaube, das werden die sich nochmal überlegen. Also wenn wir ordentlich Gas geben jetzt bei diesen zwei Deutschland-Spielen, glaube ich, werden die einsehen, dass wir auf jeden Fall zwei Spiele in Deutschland brauchen. Auch weiterhin.
Stimmt, steht auch vor der Tür, ja.
Ja, das war ein Memo, dann, wir hatten jetzt gerade, wir hatten internationale Woche, das heißt, wir haben alle unsere Flaggen getragen. Jetzt kommt My Cause, My Cleats. Das heißt, demnächst können wir unsere bunten Cleats tragen, wieder für mit denen wir irgendwelche Charities supporten. Das supporte ich.
Hast du schon dir was überlegt?
Dieses Jahr hier in Vegas eine Organisation, die eben Kinder an den Sport ranführt, die ja vielleicht ansonsten nicht so die finanziellen Ressourcen hätten dafür. Und die werden da ein Mädchen aus dem Programm wird wahrscheinlich meine Cleats designen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie die aussehen werden.
Ach, nice. Bin mal gespannt. Geile Aktion. Geile Aktion. Ja, geil. Da solltet ihr Jakob Johnson auf Instagram folgen. Da wird das nämlich auf jeden Fall in die Story reinpacken. Da haben wir noch den Plug noch untergebracht.
Ja, genau. Wir sind auch YouTube. Wir sind jetzt bei fast, glaube ich, 10.000 Followern tatsächlich. Das ist ja schon seit Monaten so ein Ding. Philipp ist nämlich hier ab nächster Woche auf dem Weg zu mir und dann machen wir hier im November, werden ein paar Videos kommen auf jeden Fall.
Dann gibt's freshen Content, geil, okay, genau. Nice. Ja, dann,
Was gibt's Neues bei dir, bevor was steht bei dir an diesen Monat?
Tatsächlich, NBA ist, geht jetzt los, ich bin hart froh, das ist eine geile Sache, ey, das tatsächlich ist der Sport, der mich schon der begleitet mich, seitdem ich 13 bin oder so. Den gucke ich länger als Fußball gefühlt. Ich hatte dazwischen eine Zeit, wo ich nicht so viel Fußball geguckt habe. NBA wird geil. Ich bin glücklich, dass ich dabei sein darf. Wir haben ein ganz cooles Team bei ProSieben am Start. Heute Nacht Tip-Off. Die Denver Nuggets gegen die Los Angeles Lakers. LeBron ist einfach in seiner 21. Saison. Der Typ hat letztes Jahr 28 Punkte aufgelegt. Einfach brachial. Ich lese gerade seine Biografie. Die habe ich mir Anfang letzter Woche geholt und mir war ja nicht klar, dass der obdachlos waren sie nicht, aber also seine Mutter ist super früh Mutter geworden und dann ist deren Mutter gestorben und dann war die ganz alleine und dann wurden die aus ihrem Haus rausgeschmissen, weil das so kaputt war und dann ist der wirklich in 2 Jahren 13 Mal umgezogen und dann kam er wie zu einer Gastfamilie. Da muss er 15 gewesen sein. Krass, also der Typ ist für mich wirklich ein Phänomen, weil der hat mit 17 sein Cover bei Sports Illustrated, ja, Chosen One, der hat seitdem auf dem Rücken Chosen One drauf tätowiert und das ist eigentlich, finde ich, für mich, als Christoph Domisch, wie er Leute betrachtet, ist das ein Zeichen für, Red Flag, da jetzt in die falsche Richtung, aber dieser Typ, also der ist LeBron James, jeder will etwas über LeBron James wissen, alle Leute wissen etwas über LeBron James. Wenn es irgendetwas gegeben hätte, um LeBron James an den Karren zu pissen und ihm einen Skandal anzuhängen, dann hätten wir den, ihr seht, da draußen, safe. Und
es gibt, glaube ich, eine Sache über LeBron.
Erzähl.
Also LeBron ist ein bisschen so, kennst du die Leute, die so du erzählst denen von einem Buch und dann sagen die so, oh ja, das habe ich auch gelesen. Und dann fragst du sie ja beide Sachen über das Buch und sie haben keine Ahnung, was in dem Buch drin ist. Da gab es ein paar Clips von deinem Boy LeBron, der gesagt hat, oh ja, das ist mein Lieblingsbuch, ja, und habe doch irgendwie nichts drin gelesen. Also schaut, gönnt euch mal LeBron Lying auf Twitter, da gibt es, glaube ich, ein paar lustige Compilations. Aber das ist ja alles harmlos. Ist ein Ehrenmann, alles korrekt, ja, nur wenn es um Bücher geht, dann tut er manchmal ein bisschen exaggeraten.
Geil, okay, das habe ich noch nie gehört, muss ich mir unbedingt angucken. LeBron Lies auf Twitter, werde ich mir reinziehen. Ja, ey, ansonsten, ich bin viel zu angespannt und überarbeitet. Mein Kopf kann ja nicht klar denken gerade. Obwohl ich eine Woche erst aus dem Urlaub zurück bin, bin ich gefühlt schon wieder urlaubsreif. Was gibt's sonst noch entspanntet? Bei mir gibt's gerade nichts außer Arbeit, aber das ist auch schön, weil das ist eine schöne Arbeit. Und da freue ich mich jetzt drauf, die nächsten Wochen. Erstmal. Ja.
Was ist eine entspannte Episode. Danke fürs Einschalten. Icke, kam gerade direkt vom Flieger aus
Berlin.
Berlin. Korrekt, aus Berlin. Aus Berlin an.
Ja.
Trotzdem hier, um einen Podcast abzuliefern. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Sind wir schon checkt bei letzten alle Worten? Das Streets-Album. Das neue The Streets-Album ist draußen. Ja, das kann ich euch noch sagen. Das habe ich sehr gesuchtet, die letzten 48 Stunden. Das ist so britischer. Kennst du The Streets? Nee, das ist, glaube ich, Mike Skinner. Ist super britisch. Ich liebe es. Damit bin ich raus. Leute, habt euch wohl nächste Woche. Ein bisschen entspannter von mir, aber Jakob hat das Ding gerissen heute. Letzten Worte bei dir.
Nächste Woche. Du bist, was du tust. Ganz einfach. Alright, das sind für diese Woche. Simpel und kurz. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. What happens in Vegas, stays in Vegas. Ich krieg gerade das Outro fast nicht zusammen. What happens in Vegas, stays in Vegas. Peace.